Hey Lena, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, aber ich habe ein neues Thema gefunden für die nächste Folge und würde mich jetzt die Tage mal ransetzen, um das zu recherchieren. Wann hast du denn Zeit aufzunehmen? Dann können wir loslegen.
Hallo Famke, boah, ich habe die Woche gar keine Zeit. Voll gut, wenn du recherchieren würdest. Und ja, lass mal spontan schauen, wann wir aufnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall.
Sag mal, kennst du den Unterschied zwischen Sexus und Genus?
Nein, tatsächlich nicht. Hat das irgendwas mit Grammatik zu tun?
Yes. Der Witz ist, ich kenne den schon eine Weile. Also eigentlich sollten wir den, glaube ich, auch aus der Schule kennen. So ist nicht, ne? Aber irgendwie ist es wichtig, dass man den kennt, bevor wir über das Thema sprechen, was ich vorbereitet habe. Und deshalb dachte ich, frage ich dich einfach und hatte auch gehofft, dass du nein sagst. Denn jetzt kann ich es auf jeden Fall doch mal guten Gewissens erklären. Der Genus eines Wortes ist das grammatikalische Geschlecht, ne? Also sowas wie der Stein, also der Stein oder die Tür, also die Tür ist halt dann Femininum und der Stein ist Maskulinum und dann gibt es im Deutschen ja noch das Neutrum, das Auto. Und Sexus ist eben das natürliche Geschlecht, so bezeichnet man das, ist letztlich das, was sich quasi sozusagen auf die Biologie bezieht, wenn man so will. Also sagt man, okay, Männer sind eben männlich, Frauen sind weiblich. So, das ist so die Richtung vom Sexus und das wird jetzt gleich wichtig bei dem Thema, das ich vorbereitet habe, dass man, weil ich werde immer wieder mit diesen Begriffen um mich werfen, genau, weil die eigentlich den Hauptinhalt der Debatte oder der Diskussion widerspiegeln. Okay, dann kommt jetzt hier das Intro, ne? Fail.
Das ist mega weird,
Ja,
ne? Weil
das
wir
ist
das
ein.
Intro,
Ja, voll.
ja,
Aber.
eigentlich müssten wir das immer noch einspielen, dass wir
Ja.
selber so in den Mut kommen.
Ja,
Ja.
voll. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen hier alle 2 Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto: Homemade and Smart. Ich bin Famke und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue ich am liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu.
Und ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast.
Leute, die viel auf Twitter rumhängen oder sich viel mit dem generischen Maskulinum beschäftigt haben, sind vielleicht schon mal an der Genus-Sexus-Debatte vorbeigekommen. Also so ein bisschen der Frage, ob das grammatikalische Geschlecht quasi das natürliche Geschlecht widerspiegelt oder ob es da einen Zusammenhang gibt. Und heute möchte ich über die Geschichte vom generischen Maskulinum sprechen, weil nämlich ganz oft natürlich, also es gibt, wir haben in Folge 21, glaube ich, die hieß Gender Gap, mal darüber geredet, warum wir so Sachen sagen wie BewohnerInnen oder StudentInnen oder Studierende, also quasi geschlechtsneutrale oder, also wir versuchen zu entgendern oder zu gendern sozusagen, wenn wir sprechen und auch wenn wir Sachen schreiben, weil wir das wichtig und richtig finden. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Also es soll jetzt hier keine Diskussion darüber geben, ob wir jetzt gendern oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden. Punkt. Aber in der Diskussion, die häufig geführt wird, wird von GegnerInnen oft angeführt, dass das generische Maskulinum ja schon super lang so besteht, dass jede Änderung daran quasi eine Verhunzung der Sprache ist und dass das generische Maskulinum schon immer natürlich alle Geschlechter, also sie sagen meistens beide, aber ich würde sagen, alle Geschlechter sozusagen mit einschließt. So ein bisschen. Genau, dass das irgendwie verteidigt wird als geschlechtsneutrale Version. So ab den 70er Jahren begann das halt mit der feministischen Sprachkritik, dass dann viele Frauen in dieser Frauenrechtsbewegung gesagt haben: Hey, wir werden unsichtbar gemacht, man spricht immer nur von Ärzten, man spricht nur von Lehrern und so und da tauchen einfach keine Frauen auf sozusagen im Kopf. Genau, aber wir wollen wirklich jetzt nicht darüber reden, ob jetzt. Keine Ahnung, generische Maskulina neutral sind oder nicht, oder wie die in dem Kopf dann interpretiert werden. Das haben wir, glaube ich, in Folge 21 gemacht. Sondern es soll darum gehen, wie sich das generische Maskulinum entwickelt hat. Und ich gebe mal einen kurzen Spoiler vorne weg. Das ist nicht so generisch und festgestanden, wie oft behauptet wird in dieser aktuellen Debatte.
Ah, voll, voll spannend, Famke. Ich mag das richtig gern, wenn so Sachen irgendwie dekonstruiert werden. Mhm. Also, oder so Dinge, die so als natürlich gegeben werden. Ja, ja voll cool.
Mega.
Ja.
Als Auslöser war für mich auch, dass ich bin so auf Twitter rumgehangen und habe halt irgendwie wieder so, ja, so ein paar Sachen gesehen, wo letztlich genau diese Diskussion geführt wurde, wo Leute gesagt haben, ey, das generische Maskulinum, das ist doch generell, wenn wir jetzt anfangen, da irgendwelche Sternchen reinzumachen, dann wird's komisch, bla 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 bla. Und außerdem ist es ja gar nicht notwendig, weil es ist ja neutral. Und dann wird halt oft behauptet, wer gendert, nimmt eine naive und falsche Gleichsetzung von grammatikalischem Genus und biologischem Geschlecht vor. Sprich, da kommt immer dieser Vorwurf, dass man den Unterschied zwischen Genus und Sexus nicht kennen würde und dass einen genau das zum Gendern motivieren würde, ne? Weil man sagt, ja, nur weil ich sage, der Arzt, heißt es nicht, dass nur männliche ÄrztInnen gemeint sind, sondern so. Das ist so, das ist so diese Hauptkritik. Und als ich wieder in diese Debatte eingestiegen bin, im Sinne von, ich hänge an meinem Handy und lese auf Twitter rum, habe ich mal gedacht, hey, jetzt will ich es wirklich wissen. So, ich will wissen, stimmt das überhaupt? Also, was bedeutet denn das überhaupt, dass es irgendwie da, dass man die gleichsetzen kann? Weil, so, klar, über meine politische Motivation, das ist für mich ja schon wichtig zu sagen, ich möchte irgendwie inklusiv sprechen. Ja. So. Das ist eine Sache, aber ich habe mich gefragt,
woher? Ist es sprachwissenschaftlich
eine gute
Argumentation?
Ja. Und dann habe ich gesucht nach einem und habe ein Paper gefunden, das heißt zur Geschichte des generischen Maskulinums, sprachwissenschaftliche, sprachphilosophische und psychologische Aspekte im historischen Diskurs. Mhm. Das ist schon von 2006, also das ist tatsächlich auch schon eine Weile alt sozusagen. Aber das war mega spannend. Und das habe ich gelesen, das werde ich auch verlinken. Anhand von dem erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Eckpunkte, die ich aus dem Paper für mich entnommen habe. Genau. Die Autorinnen starten tatsächlich direkt in der Antike. Schon da gab es eine Debatte von Genus und Sexus. Und es gab hauptsächlich, sag ich mal, zwei unterschiedliche Vertreter. Es gab Protagoras, so ein antiker Philosoph, der gesagt hat, also die Worte, die kriegen halt ein bestimmtes Genus zugewiesen. Also der Tisch zum Beispiel, der kriegt das zugewiesen, weil der Tisch an sich männliche Eigenschaften hat. Also der sagt, das Genus spiegelt quasi das Sexus wider. Also so ein Tisch, der ist irgendwie beständig oder keine Ahnung. Also so, das ist sehr weird, das an einem Tisch zu versuchen zu erklären. Aber der sagt, okay, das ist ein Zusammenhang, genau. Und demgegenüber stand Aristoteles. Das ist so ein Name, der sagt einem was. Der sagt, dass der Genus nur ein formales Element ist und der hat überhaupt nichts mit dem Sexus zu tun. Das ist mehr so eine sprachliche Idee.
Hört sich halt gut an.
Genau, und es passt zusammen. Und das sind so die zwei Positionen, die sich immer wieder natürlich auch in der späteren Debatte widerspiegeln. Die eine Person sagt, ja, da ist ein Zusammenhang. Die andere Person sagt, nee, Quatsch. Das eine ist sprachlich und hat nichts mit dem anderen zu tun. Und der dritte Aspekt, den ich auch immer wieder aufgreifen werde, ist das Personenrecht oder die Rechtssituation, weil Recht entsteht ja durch Gesetzestexte, ne? Also da ist Sprache super wichtig und da wird ja auch immer letztlich diskutiert, was steht jetzt wirklich da? Und das ist ja das, wieso wir dann irgendwie Gerichtsverhandlungen haben, weil man ja das Recht interpretieren muss.
Genau. Da gab es doch auch mal, oh Mann, ich habe vergessen, wann und wo der Fall war. War das in Berlin, wo Studierende oder so, irgendein Rechtstext wurde dann die ganze Zeit in weiblicher Form geschrieben und dann hat es geheißen, ja, den können wir nicht benutzen, weil da wären ja dann Männer irgendwie ausgeschlossen. Hast du davon gehört?
Boah,
ich weiß gerade richtig schwer einzuordnen.
Vielleicht finden wir das wieder. Ich kenne nur diesen Fall von einer Uni, wo ich auch vergessen habe, wo sie ist, wo die tatsächlich alles im generischen Femininum geschrieben haben und dann haben sich auch Leute beschwert. Also, ja. aber genau, vielleicht haben wir ja nochmal Zeit, das zu recherchieren, dann können wir es irgendwie auf Instagram posten bei unserem Instagram-Kanal Pantoffeln im Regen. Genau, die generische Verwendung von maskulinen Bezeichnungen, die sollen dann auf beide zutreffen. Also das war schon so ein bisschen so die Idee damals auch in der Antike. Und gleichzeitig wurde aber immer wieder festgehalten, dass die größere Würde sozusagen beim männlichen Geschlecht liegt. Und dass im Personenrecht das eben nicht so super eindeutig ist. Und dass trotz dieser generischen Bezeichnungen, trotzdem muss immer gesichert sein, dass Männer zum Beispiel mehr Rechte haben als Frauen. So,
ja, Männer passt auch die Norm darstellen.
Ja. Genau, aber passt ja auch zu dem Gesellschaftsbild, genau, also man kann das jetzt natürlich kritisieren, aber man kann ja einfach mal festhalten, dass in der Antike das ja auf jeden Fall Fakt war. Genau, nächste Station wäre schon das Mittelalter. Und genau, da gibt es auch wieder diese zwei Positionen, die aufgemacht werden. Die Scholastiker haben gesagt, Genus und Sexus gehört zusammen, das natürliche Geschlecht wird im Genus abgebildet, also wenn wir uns entschieden haben, etwas mit der oder die zu bezeichnen, dann, ja, dann bildet das natürlich auch das ab. So. Und dann gibt es die Gegenposition wieder bei den Rechtsgelehrten sozusagen, gab es einen Johannes Godeus und der sagt, dass die Verallgemeinerung männlicher Begriffe, also das generische Maskulinum, nicht heißt, dass Frauen eingeschlossen sind. Sprich, man kann das zwar so verwenden, also seiner Ansicht nach, ja, man kann generisch im generischen Maskulinum sprechen und dann sind Frauen eingeschlossen. Aber in der Rechtssprache gilt es nicht unbedingt.
Aber warum sollte es dann in der Rechtssprache nicht gelten? Weil dann sind auf einmal Sexus und Genus nicht mehr getrennt und aber in der Alltagssprache schon? Oder?
Nee, andersrum, genau. Nee. In der Alltagssprache sind sie quasi getrennt. Ne? Ich spreche einfach im generischen Maskulinum, sagt der Arzt und meine dann alle. Ärztinnen aller Geschlechter. Ja. Und im genau, aber in der Rechtssprache sage ich der Arzt und dann meine ich auch einen Mann. So.
Okay. Mhm.
Ja. Und das ist halt das Spannende, dass sich hier schon irgendwie zeigt, die Sprache oder wie über die Sprache diskutiert wird, bildet irgendwie auch die gesellschaftlichen Zustände ab, ne?
Ja.
Weil man war sich bewusst, okay, es gibt mehr als nur Männer und irgendwie müssen wir ja auch über, in dem Fall, ne, Frauen reden sozusagen. Mhm. Und deshalb sagen wir ja, okay, wir können da generisch Maskulinum können wir verwenden, aber aufpassen, da müssen wir aufpassen, weil sonst räumen wir denen plötzlich Rechte ein, die sie eigentlich nicht haben sollen.
Ja.
Genau. Und im 17. bis 18. Jahrhundert gab es einen großen Wandel auch in dieser Genus-Sexus-Debatte. Ein Sprachwissenschaftler hat dann, ich glaube Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, hat gemeint, dass vor allem in der Zeit der Begriff Geschlecht quasi sozusagen kontaminiert wurde. Also in der Zeit fing es an, dass man nicht mehr losgelöst vom grammatikalischen Geschlecht sprechen konnte, ohne dass Leute dann trotzdem irgendwie auch an das sozusagen natürliche, biologische Geschlecht gedacht haben. Und
weißt du, warum das angefangen hat?
Also ich würde sagen, man nennt es dann sexusbasierte Genustheorie. Ich lese auch noch zwei, ich lese noch zwei Absätze kurz dazu vor. Ja. Aber das Hauptding ist, dass das einfach die Weltanschauung vom 18. Jahrhundert gut getroffen hat. Ja, da hat man eben halt sich überlegt, es gibt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern und der ist unüberwindbar und Frauen haben bestimmte Eigenschaften, Männer haben bestimmte Eigenschaften, Punkt, so. Und da 1771 gab es einen Text, da wurde dann geschrieben, da wurde alles menschlich zu Weib und zu Mann personifiziert, ne? Also alle Begriffe, die wir haben. Und was ist damit gemeint? Also alles, was den Begriff der Lebhaftigkeit, Tätigkeit, Stärke, Größe, auch wohl des Furchtbaren und Schrecklichen hatte, ward männlich. Alles, was man als empfänglich, fruchtbar, sanft, leidend, angenehm dachte, ward weiblich. Und alles, wo die Empfindung geteilt war oder wo der Begriff so dunkel war, dass keine der vorigen Empfindungen das Übergewicht bekam, ward sächlich, also neutrum. Genau, also das war schon eine ganz starke Verknüpfung von dem grammatikalischen Geschlecht mit dem, was man damals als weiblich und männlich wahrgenommen hat.
Was ja heute auch noch von vielen wahrgenommen wird. Oder was voll, ja auch noch heute voll bei ganz vielen so im Kopf drin ist. So diese unterschiedlichen Zuschreibungen von Eigenschaften auf Grundlage des biologischen Geschlechts.
Was ich so spannend daran finde, ist, dass wirklich, also heutzutage geht ja irgendwie so die Debatte wieder in Richtung, ja, nur weil da jetzt, also wir reden ja hauptsächlich über so Personenbezeichnungen, also ich gendere ja nicht den Tisch, ne? Der Tisch hat halt quasi männliches Genus im Deutschen und fertig. Aber es geht ja um so Personenbezeichnungen.
Ja.
Und wenn man irgendwie dieser Position von diesem Texter aus dem 18. Jahrhundert folgt, dann ist es so, dass wohl die Personenbezeichnung ja direkt widerspiegelt, wer überhaupt das sein kann. Ne? Also, dass ja. es der Arzt ist, dann können das halt auch nur Männer sein, sozusagen.
Ja, weil die rational sind, keine Ahnung, ja, was auch immer. Ja.
Ja, das wird halt dann direkt miteinander verknüpft. Das
ja.
fand ich sehr spannend, weil man ja das aus der Debatte heute nicht unbedingt rauslesen kann, dass es so eine starke Verknüpfung gab in der Geschichte. So. Auch im 19. Jahrhundert gab es dann quasi ja, zwei Leute, die sich irgendwie auch gegeneinander irgendwie, ja, gibt es ja wie immer bei so Sachen irgendwann einen Briefwechsel zwischen so Gelehrten oder so. Es gab jedenfalls eine Position, die gemeint hat, dass die Vorstellung der Männlichkeit oder die der Weiblichkeit weder im eigentlichen noch im bildlichen Sinne angeregt wird durch das Genus. Also wieder quasi gesagt, okay, Genus ist Genus, Sexus ist Sexus, ist egal, wenn ich sage, der Arzt, meine ich Männer und Frauen. Und die andere Position war, ähnlich wie das, was ich gerade vorgelesen habe, das Maskulinum scheint das frühere, größere, festere, sprödere, raschere, das tätige, bewegliche, zeugende, das Femininum, das spätere, kleinere, weichere, stillere, das leidende, empfangende, das Neutrum, das erzeugte, gewirkte, stoffartige, generelle, unentwickelte, kollektive. Und diese Kennzeichen stimmen zu den bei dem natürlichen Genus aufgestellten Bildern überein. So. Genau, also ich finde es so spannend, dass eben wirklich genau beschrieben wurde, welche Adjektive man dann quasi männlichen oder maskulinen Begriffen und femininen bzw. neutralen Begriffen zuordnet und dass das wirklich eine starke Position war. Also das war jetzt nicht nur so eine Einzelperson, die gesagt hat, ja, ich sehe das so, sondern das war so gesellschaftlicher Diskurs. Und im 19. Jahrhundert gab es auch wieder in der Rechtssprache irgendwie so eine Debatte. Da hat man gesagt, dass man Ausnahmen schaffen muss vom generischen Gebrauch des Maskulinums, weil nur weil man vorher sagt, okay, man subsumiert auch Frauen unter dem Genus, also heißt es nicht, dass Frauen auch den Rechtsanspruch haben. Nochmal anders gesagt, man spricht im generischen Maskulinum und man schreibt so Gesetzestexte, aber im Gesetzestext ist es nicht generisch. Da sind dann teilweise auch nur Männer gemeint. Also es ist total sprachlich uneindeutig.
Ja, voll.
Ja. Wurde aber nicht begründet, weil man hat ja damals
Aber das ist gesehen, ja dann die gleiche Position, die du auch schon davor aufgemacht
genau.
hattest. Ja.
Genau. Man sieht, dass sich halt durch die gesamte Geschichte eigentlich immer wieder diese Debatte entspringt, okay, gehören Genus und Sexus zusammen oder nicht? Das ist die eine Seite der Debatte und die andere Seite der Debatte ist, okay, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie eine generische Form, welcher Form auch immer, wen schließt die überhaupt mit ein? Ja, also man hat irgendwie, man schreibt einen Gesetzestext, man schreibt ihn in maskuliner Form und danach wird erst entschieden, gilt es jetzt eigentlich für Frauen oder gilt es nicht?
Ja, ist auch willkürlich irgendwie. Ja,
voll. Und ich spreche jetzt hier auch bewusst immer nur von Männern und Frauen, weil das natürlich die zwei Geschlechter waren, die zu der Zeit irgendwie präsent und sichtbar waren.
Ja.
Ich meine, heute muss man schon davon ausgehen, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, aber in der gesellschaftlichen Debatte hat es damals halt leider nicht noch keine Rolle gespielt. Es hat nicht stattgefunden, genau. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum 20. Jahrhundert, da wo wir heute sind. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es dann eine Frauenbewegung gab oder also eine feministische Bewegung, sag ich mal, einfach als Gegenströmung zur vorherrschenden Gesellschaftsordnung. Also da sind Leute aufgestanden, haben gesagt, es kann nicht sein, dass sich Frauen immer Männern unterordnen. Und diese gesellschaftliche Gegenströmung hat sich halt irgendwann auch im Sprachgebrauch niedergeschlagen. Also man hat dann halt angefangen, irgendwie zu sagen, okay, wir wollen irgendwie angesprochen mit sehr geehrte Damen und Herren oder liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, also so in der Form, dass gesagt wird, okay, wir müssen Frauen sichtbar machen. Und das ist ja eine Form des Genderns eigentlich wiederum, die aber ja weitläufig gebräuchlich ist. Also so eine Doppelnennung, das machen ja viele Leute, schließt natürlich oder also benennt nicht Menschen, die weder Frau noch Mann sind. Aber diese Doppelnennung war ja auch schon eine große Änderung zu dem, was vorher stattgefunden hat. Was halt super spannend ist, weil heutzutage selbst Leute, die quasi gegen das Gendern sind, sag ich mal, verwenden Doppelnennungen.
Ja. Ja, weil das trotzdem noch so eine binäre Trennung aufmacht.
Genau, ja. Aber
also das kann ich schon verstehen, dass für die das dann in Ordnung ist, weil es trotzdem noch so in ihrem Konstrukt irgendwie, es gibt Frauen und Männer, verankert irgendwie ist.
Ja, so. Ist halt spannend, weil das vorher überhaupt nicht so ein Ding war. Da hat man halt, wenn, dann auch generisch gesprochen und fertig. Ja, genau, das haben wir auch in Folge 21, genau, Gender Gap hieß die, nochmal besprochen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich da angekommen und kommen wieder zurück zum Recht oder zur Rechtsprechung. Es gab dann gesetzliche Maßnahmen zur sprachlichen Gleichstellung. Und deren Ziel war damals die Benennung der Frau in der Rechtssprache als ein eigenständiges Rechtssubjekt und nicht nur als eine vom Mann abgeleitete Existenz. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass man zum Beispiel jetzt bei Stellenausschreibungen halt auch immer irgendwie dahinter schreibt MWD, also Mann, männlich, weiblich, divers. Genau, das war so, kommt ein bisschen aus der Richtung. Ja. Man sieht, dass sich in dieser sprachlichen oder in der Idee der sprachlichen Gleichbehandlung, die dann viel zu diesen Doppelnennungen geführt hat, einfach sich der gesellschaftliche Wandel auch wiedergespiegelt hat. Frauen haben mehr für ihre Rechte gekämpft, haben dann die auch bekommen zum Teil und das sollte sich auch, oder das zeigt sich dann auch in der Sprache. Das ist auch so eine natürliche, eigentlich ein natürlicher Prozess. Das ist auch das, wozu die Autorinnen kommen. Also sie schreiben letztlich in ihrem Schluss, die Mehrzahl der dargestellten Genustheorien reflektierte die vorherrschende Auffassung über die soziale und kulturelle Stellung der Geschlechter. Sprich, in der Gesellschaft, wo Frauen keine Rechte haben, wo wir uns eigentlich nur an Männern orientieren, muss man ja auch nicht Frauen sprachlich einbeziehen. Aber wenn Frauen mehr Rechte bekommen, dann müssen sie natürlich sowohl in der Alltagssprache als auch in der Rechtssprache auftauchen. Und selbiges gilt natürlich analog auch für Menschen, die weder Mann noch Frau sind. So. Und da würde ich jetzt so quasi die Brücke schlagen, weil das Paper ist ja wie gesagt von 2006, was schon eine Weile her ist, und einfach quasi abgedatet noch analog dranfügen. Naja, okay, wir haben irgendwie erkannt, es gibt mehr als nur zwei Geschlechter und Menschen, die sich genau da einsortieren, die müssen auch sprachlich repräsentiert werden, weil diese Menschen haben auch Rechte und Pflichten und genau, deshalb müssen sie sprachlich auftauchen.
Gehören und einfach zur Gesellschaft ganz genau, normal dazu.
Genau.
Und sind gleichwertig.
Genau. Und je mehr man quasi das gesellschaftlich sieht und akzeptiert, desto mehr werden diese Leute auch natürlicherweise wiederum sich in der Sprache widerspiegeln. Ja. Jedenfalls, wenn man dieser Argumentationslinie folgt, die im Paper eben aufgemacht haben.
Ja. Ja, und was ist jetzt das Fazit mit Generum und Sexum?
Heißt das so? Genus und Sexus. ich würde sagen, das ist jetzt meine Interpretation, es gibt in dem Sinne kein richtig und falsch. Es ist eine eigentlich relativ offene Frage, die viel diskutiert wird. In dem Paper ging es auch nicht so darum zu sagen, okay, ist es so oder so, sondern es wurde halt untersucht, wie hat sich das historisch entwickelt? Was ist passiert, ja? Die haben auch gesagt, dass die Genustheorien, also diese Idee, gehört das Genus zum Sexus oder nicht, eigentlich was waren, was den Zeitgeist reproduziert, aber auch produziert hat. Ne? Also das ist ja auch das, was wir so ein bisschen, oder was der Sinn von dieser feministischen Sprachkritik ist, oder die Idee davon, dass wenn man sprachlich Dinge sichtbar macht, dass die dann auch gesellschaftlich sichtbar sind. Ne? Also wenn ich von ÄrztInnen spreche, dann mache ich irgendwie ein anderes Bild auf, als wenn ich von Ärzten spreche. Das ist ja so ein bisschen die Idee von der feministischen Sprachkritik.
Und da spielt es ja dann im Endeffekt auch keine Rolle, was historisch daraus gewachsen ist. Also,
voll.
Oder, also ja, nee, also ich finde es voll wichtig, das zu wissen, irgendwie sich da so Gedanken drüber zu machen, ist voll interessant. Aber schlussendlich ist es ja irgendwie auch bewiesen, dass es Bilder aufmacht im Kopf, je nachdem, was du sagst. Da und da halt ist dann die Frage, wie krass ist es dann eben wichtig.
Ja, ja, voll. Es gibt so ein paar Studien natürlich, die sich da verhaltenspsychologisch irgendwie Gedanken gemacht hat. In der Folge 21 habe ich so ein Gedankenexperiment mal gebracht und so. Kann man alles drüber sprechen? Ich glaube, was ich für mich aus dem Paper mitgenommen habe, also für mich das irgendwie völliger Quatsch ist, zu glauben, dass der Genus jetzt von neutralen Begriffen wie von meinem Tisch, dass der sich irgendwie ableitet aus männlichen Eigenschaften. Das finde ich irgendwie komisch. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wieso es der Tisch ist und nicht die Tisch.
Echt? Also fand ich das ein bisschen einleuchtend.
Ja, also vielleicht ist da auch was dran. Dazu habe ich irgendwie, da bin ich noch nicht fertig irgendwie mit dem Denken. Aber was ich halt spannend finde, ist, dass ich nach diesem Lesen des Papers habe ich für mich entschieden, okay, es ist offensichtlich nicht eindeutig, ob jetzt der Arzt, also quasi diese grammatikalische Bezeichnung von so einem Personenwort, ob die jetzt mit dem Sexus zusammenhängt oder nicht, ist für mich gar nicht so relevant. Also man kann sagen, man kann zum Beispiel sagen, nee, das hängt nicht zusammen und deshalb schließt der Arzt auch Frauen ein und Menschen, die, also oder allgemein Menschen, die keine Männer sind. Oder man kann sagen, nee, das ist eindeutig zugeordnet und so weiter und so fort. Aber mir hat irgendwie diese Beschäftigung mit dieser Geschichte gezeigt, dass das so fluide ist, dass es so eine offene Debatte ist, dass da immer wieder man sich für die eine oder andere Seite entschieden hat, dass für mich das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt diese Geschichte und damit kann man jetzt machen, was man möchte. Ich glaube, man kann das jetzt auch als Pamphlet für das generische Maskulin auslegen, wenn man möchte, ne? Also man kann ja immer so was reinlesen. Aber es hat mich auf jeden Fall darin bestätigt, dass es für mich gar nicht wichtig ist. Also meine Motivation zu gendern, wenn man so möchte, kommt nicht so sehr daraus, dass ich glaube, dass es korrekter ist. Ich glaube, es ist in manchen Fällen einfach spezifischer und eindeutiger. Weil wenn ich von dem Autor spreche, dann meine ich auch eigentlich immer einen Mann. Und wenn ich von der Autorin spreche, meine ich eine Frau. Und wenn ich von AutorInnen spreche, dann meine ich zum Beispiel eine nicht-binäre Person, die ein Buch geschrieben hat. Und deshalb finde ich es irgendwie sprachlich spezifischer, als einfach nur von dem Autor zu sprechen. Aber meine Motivation liegt ja nicht darin, sondern die liegt halt eigentlich darin, dass ich irgendwie was sichtbar machen will. Und wenn man es gesellschaftlich schafft, was sichtbar zu machen und sich danach für ein Generikum entscheidet, wäre es auch okay, so. Aber da sind wir halt noch nicht. Es ist halt schwierig, sich irgendwie so eine Welt vorzustellen, in der das Geschlecht keine Rolle spielt, weil es ja also eine stark gegenderte Welt ist, sozusagen. Ja. Genau, aber es ist halt so spannend, dass es so eine Debatte ist, die, also das ist jetzt, es wird ja oft vorgeworfen, dass irgendwie FeministInnen diese Debatte geöffnet haben. Dass jetzt müssen wir plötzlich über Sprache reden und was das bedeutet. Und es stimmt halt nicht. Also es wurde halt schon seit der Antike diskutiert. So.
Ja.
Und das finde ich das Coole. Das finde ich eigentlich cool.
Und auch so, was ich auch interessant finde, eben diesen Gedanke aus der Seite irgendwie auch der Rechtsprechung nochmal zu sehen. Das finde ich auch spannend, weil das ja heutzutage eben auch noch voll aktuell ist. Und anscheinend eben schon immer einen Konflikt dargestellt hat oder eine Debatte war. Ist irgendwie ein bisschen nerdy, aber ist cool. Also gefällt mir.
Ja. Ich finde es tatsächlich so lustig, dass man sich schon damals irgendwie dann Gedanken machen musste, oh, jetzt haben wir ein generisches Maskulinum, was gesellschaftlich anerkannt ist. Und so schreiben wir auch unsere Rechtstexte. Aber eigentlich wollen wir doch gar nicht, dass Frauen diese Rechte haben. Und dann muss man irgendwie wieder Begründungen erfinden, warum das dann da doch nicht gilt.
Das ist aber
was
immer
auch irgendwie
Ding.
Absurd ist.
Ja, so. Das ist aber auch immer dominiert, der männliche Wille dominiert. Ja, und es wird dann einfach nach den ausgelegt, wie oder wurde ausgelegt, wie es den Männern halt gerade passt.
Ja, so. Einfach Männer da in Führungspositionen. Ich meine, es war ja auch so, dass irgendwie bewusst in manchen Rechtstexten so von Bürgern gesprochen wurde, wenn es um bestimmte Rechte und, ging. Und dann waren damit so zum einen Frauen ausgeschlossen, aber gleichzeitig auch Sklaven oder SklavInnen, die natürlich irgendwie nicht als Bürger anerkannt waren. Ja. Und so. Also man hat immer irgendwie sprachlich Wege gefunden, quasi gewisse Gruppen von Menschen auszuschließen, ja, wenn man sie gar nicht in ihrer, also wenn man die da nicht drin haben wollte. So.
Ja, toll. Das ist echt spannend. Danke, dass du dich da so informiert hast. Mega gut.
Ja, also kurz zusammengefasst würde ich sagen, es war einfach die Genus-Sexus-Debatte, also ob das grammatikalische Geschlecht dem natürlichen Geschlecht entspricht oder sich das quasi gegenseitig bedingt, ist eine Debatte, die seit der Antike geführt wird. Und parallel dazu gab es immer wieder Rechtfertigungen von der Rechtssprache, wann jetzt generische Maskulina erlaubt sind und wann sie nicht erlaubt sind. Und es ist nicht so, wie oft behauptet, irgendwas, was schon seit 1000 Jahren so verwendet wird, wie es heute verwendet wird, sondern was sich natürlich sprachlich entwickelt hat und den Zeitgeist immer wieder widergespiegelt hat und auch zum Zeitgeist beigetragen hat.
Nachdem wir das jetzt besprochen haben, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben, was ihr davon haltet und Feedback dalassen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu unserer Kategorie.
Genau, in der Kategorie teilen wir Erkenntnisse, die wir seit der letzten Aufnahme, sage ich mal, hatten. Und wollen euch einfach so ein bisschen auf unserem Weg mitnehmen oder so ein bisschen persönlichen Einblick in das geben, worüber wir uns so Gedanken machen. Magst du anfangen? Oder?
Ja, okay, ich kann anfangen.
Let's go.
Ist ja schon echt ein bisschen her. Und meine Erkenntnis war, Femke, du bist ein bisschen damit, bist du mit eingeschlossen? Nee. Aber meine Erkenntnis war, die hatte ich nämlich auf meinem ersten Festival dieses Jahr. Und zwar, welches Tattoo ich mir als nächstes stechen lassen möchte.
No.
Und hallo? Warum no?
Nein, also I love it, aber so, no way.
Und zwar habe ich mir ja schon lange überlegt, was ich mir auf meine Unterlippe stechen lassen will. Hast du das mitbekommen, dass ich das
wild.
Wild war auch eine Überlegung, die ich jetzt wieder verworfen habe. Also ich wollte irgendwas Witziges. Und ich habe mir jetzt überlegt, nachdem ich Kraftklub mal wieder live gesehen hatte, dass ich mir Randale tätowieren lassen will auf die Unterlippe. Weil ich war wirklich schon seit über einem Jahr überlegen, was ich mir auf meine Unterlippe tätowieren lassen will. Und jetzt ist die Frage, deswegen wirst du mit eingeschlossen. Wir gehen ja zusammen auf Southside. Aber da, ne, wenn ich mich richtig erinnere, dürfen die da nicht tätowieren, oder? Gibt es da Tattoo-Stände?
Vielleicht.
Weil da gab es doch immer nur diese...
So Piercing gibt es, oder? Oder so Airbrush-Tattoos.
Ja, Airbrush-Tattoos.
Ja, ich glaube nicht, dass ich das dort machen würde. Das ist ja alles mega schmutzig da, dann entzündet sich das nachher auch noch.
Aber wie wild wär's bitte?
Wir gucken nach und dann updaten wir die Leute im Podcast.
Ja, ich will. Ja. Was war denn deine Erkenntnis? Ist auch so wild.
Ja, nee. meine Erkenntnis war, die ist gar nicht so hochgestochen, aber dass ich das übertrieben nice fände, wenn es sowas wie das 9-Euro-Ticket weiterhin gibt. Es muss ja nicht ganz so günstig sein, aber irgendwas, weil ich bin im Moment so viel in verschiedenen, an verschiedenen Orten unterwegs, auch immer gern mit dem ÖPNV. Und es wäre einfach so nice, dieses Gefühl zu haben, okay, ich habe ein Ticket und es gilt jetzt, also ich kann jetzt hier in Tübingen in den Bus steigen oder in Köln oder was. Und ich habe einfach dieses Stresslevel. Ich meine, für mich ist jetzt geldlich nicht so die große Frage, also es kann jetzt natürlich nicht unendlich viel kosten, aber so... aber einfach dieses, dass man dieses Stresslevel nicht mehr hat, sich irgendwie Gedanken zu machen, okay, wie kaufe ich jetzt mein Ticket und was muss ich mir für ein Ticket kaufen, was gilt hier überhaupt, oder wenn man dann so ein bisschen länger unterwegs ist, fahre ich jetzt über so eine Grenze mit diesem komischen Bus und bla 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 und einfach, fände das übertrieben nice.
Ja.
Ich glaube, diese Erkenntnis haben viele Leute, ist jetzt nicht so unique, aber
trotzdem, ist wichtig. Ja, toll. Ich bin mal gespannt. Die 3 Monate, richtig geil.
Ja, ich
bekomme ja sogar, genau für die Leute, die es nicht wissen, wenn ihr ein Studieticket habt, schaut mal, ob ihr Geld zurückbekommt. Weil ich habe nämlich schon ein Studieticket für Freiburg mir gekauft für 90 Euro und bekomme jetzt 27 Euro zurück.
Dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn ihr seht, dass wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Genau, Links und Quellen und sowas findet ihr auf unserer Website, pantoffelnimregen.de.
Ansonsten freuen wir uns richtig über eine Bewertung. Gerade auf Spotify könnt ihr uns gerne 5 Sterne da lassen. Das hilft einfach anderen, unseren Podcast zu finden und einfach auch einzuschätzen, dass wir cool sind.
Und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn uns noch viel mehr Menschen zuhören bei unseren tollen Gesprächen.
Ja. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.